Genau, wir haben, bin ich an? Ja, passt. Wir haben gedacht, wir hatten jetzt viermal, was bringt's, das bringt's, und wir haben sehr praktische Dinge angeguckt, wo uns Gott dazu anhält, sie zu tun oder zu leben, und es manchmal irgendwie auf den ersten Blick nicht immer Sinn macht. So, wenn du die Serie verpasst hast, gerne nochmal reingucken, reinhören. Und wir haben beschlossen, jetzt im Herbst, es wird dunkel, heute nicht so, die Sonne scheint wieder, bin ich die ganze Woche im Regen am Vorbereiten, aber gut, beschäftigen wir uns mit einem Thema, was zumindest in christlichen Kreisen ja immer wieder die Gemüter erhitzt, in alle möglichen Richtungen, wo auch jeder irgendwie seine Meinung hat. Und wenn er keine Meinung hat und gerne auch keine behalten will, weil ihn die anderen nerven, so ein bisschen wollen wir diese Woche und nächste Woche über die Endzeit nachdenken. Was kommt denn dann heute unter dem Titel Gottes Plan für alle Zeiten? Gibt es eigentlich einen Plan für diese Welt? Was ist? Was kommt am Ende? Und ich weiß nicht, manche lächeln schon, ihr habt bestimmt schon politische Figuren zugeordnet und wisst ganz genau, wo wir sind. Und der andere sagt vielleicht, ja, kein Plan, irgendwann ist vielleicht Ende oder nicht, oder die Sonne hört auf zu brennen und wir werden alle eingehen. So, und wir wollen mal gucken, was sagt uns Gottes Wort denn? Und wir versuchen, es praktisch zu machen. Und wir versuchen, also nächste Woche darf Markus dann den zweiten Teil machen, wir versuchen wegzubleiben von all dem Hochspekulativen, wo man sich stundenlang schön in Dinge einwälzen kann. Wenn du in diese, ich sag mal, Dunkelheit abtauchen willst, dann findest du auf YouTube genug dazu. Wir versuchen, eine gesunde Basis zu schaffen mit den zwei, und ich will heute versuchen, den Anfang zu machen. Gottes Plan für alle Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht aktuell so als Mensch im 21. Jahrhundert, ob du dich manchmal fragst, hey, was ist in unserer Welt eigentlich los? So vielleicht auch nach 70 Jahren Frieden auf unserem Kontinent, so mehr oder weniger, und es kommen so ein paar Dinge in irgendwie in Unruhe. Viele spüren so eine neue Unsicherheit, der Ukraine-Krieg, der Überfall auf Israel, Krieg in Gaza. Unsere Weltwirtschaft scheint irgendwie labil zu sein. Da reicht's, wenn einer sagt, es gibt Hölle und alles bricht zusammen kurzfristig und dann doch nicht und alles ist wieder gut. Und irgendwie geht's so hin und her. Corona, ich weiß nicht, wir haben jetzt die Masken auf die Baustelle getragen, die FFP2-Masken, weil da haben wir ja Staub und dann können wir die wieder gebrauchen. Ich glaube, viele haben es so ein bisschen verdrängt, aber es ist noch nicht so lange her. Wir haben gelesen von MeToo, vielleicht selber erlebt. Wir hören, halb verschwiegen von unseren Medien, von tausenden toten Christen in Nigeria, verfolgt, die Kirchen verbrannt. Und das war nur so die letzten Jahre. Und ich bin so ein bisschen geschichtsinteressiert, ich fand das immer spannend, also nicht die Jahreszahlen auswendig lernen, so. Das brauchte mich gar nichts fragen, wann hat Napoleon gelebt, kein Plan vor uns, so, ja, das ist, mehr kann ich euch nicht sagen, dafür gibt es Wikipedia. Aber so, über diese Geschichte nachzudenken. Wo kommen wir her? Was ist schon alles passiert? Ich hoffe immer, dass es für unsere Welt, in der wir leben, irgendwann mal so ein Google Maps durch die Zeit, so ein Google Earth durch die Zeiten gibt bei Gott. Ja, dass du nachher mal gucken kannst, was war denn da, wo mein Haus stand vor 500 Jahren, vor 1000 Jahren? So, wie war das denn wirklich bei den Römern damals oder so? Ich fände es mega spannend, wenn wir irgendwann mal diese Chance kriegen. Aber wenn du so zurückguckst, dann siehst du Finanzkrisen, Nahostkrise, Kriege, Kalter Krieg. Wir haben zwei Weltkriege auf diesem Kontinent erlebt. Unzählige weitere Konflikte in Regionen, die uns eigentlich nicht so interessieren, wo es uns auch nicht so juckt. Aber wenn du reinguckst, da ist es. Davor Kaiserreich, Revolution, Pest, Hungersnöte, Napoleon, die Römer, die Griechen, die Perser, die Babylonier. So, da gibt es jede Menge, was passiert ist in unserer Geschichte. Und irgendwie ist immer das gleiche Muster, oder? Dass irgendwer, der meint, der wäre der Coolste. Ja, der hat vielleicht eine gute Truppe oder der baut sich irgendwas auf. Und dann haben die ein paar Jahre Blütezeit und dann geht es irgendwie wieder zusammen. Menschen regierten, sie kämpften, sie bauten auf und sahen es wieder zerfallen. Und egal in welche Epoche wir gucken, merken wir, der Mensch ringt irgendwie um Kontrolle über die Natur, über die anderen Völker, über Ideen, über Wissen. Aber am Ende hat sie keiner zumindest dauerhaft so wirklich gehabt, oder? Immer wieder scheitern menschliche Pläne. Und inmitten dieser Realität steht Gottes Botschaft. Vielleicht nicht immer so laut, nicht immer so auf der Bühne, aber leise und fest, die heißt, ich habe einen Plan. Und das wollen wir in Endgame jetzt eben diese zwei Wochen angucken. Was ist denn Gottes Plan? Wie ist denn seine Idee? Kriegen wir ein paar Hinweise? Wie gehen wir um, wenn, ja, was ist, wenn Deutschland irgendwann mal Failed State ist und hier alles Chaos ist? Wer weiß? So, was passiert, wenn die Drohnen nicht nur Flughäfen fotografieren, sondern mehr passiert? Was ist mit meinem kleinen Königreich, in dem ich lebe? Und so wollen wir mit Endgame ein bisschen angelehnt an die Avengers, hier einen schönen Film dazu. Ja, so, was ist denn mit den letzten Zügen? Im Schach nennt man wohl das auch Endgame oder im Theater, wenn so die letzten Szenen kommen. Und wir wollen uns damit beschäftigen, was ist denn Gottes Plan? Und wir wollen in den Text eingucken, der schon richtig, richtig alt ist. So, wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du schon mal so in den ersten Teil der Bibel aufblättern, ja. Es ist ein Text, der geschrieben wurde, als das Volk Israel von den Babyloniern besiegt wurde. So, wenn du ein bisschen Geschichtsverständnis hast, die waren weit vor uns. So, ja? Riesenweltmacht, und wir befinden uns so ungefähr im 6. Jahrhundert vor Christus. Es ist ein Text, der von Daniel stammt, und er war einer von den intelligenten, jungen, aufstrebenden Männern in Israel, und er wurde verschleppt. Ja, zur Zwangsarbeit gezwungen. Jetzt nicht im Steinbruch, sondern am Königshof von König Nebukadnezar, dem babylonischen König, und wurde gezwungen, dort ihm zu dienen. Und er hat verrückte Sachen erlebt. Und wenn du vielleicht sein Buch mal liest, die Woche oder so, richtig spannend. Tolle Geschichten, auch wie man Glaube lebt in einer Gesellschaft, in einer Umgebung, die das nicht so gut findet. So, ja, da ist er uns ein großes Beispiel. Und wir finden das im ersten Teil der Bibel, im Daniel-Buch, die Abenteuer von ihm, seine Berichte und auch, wie Gott ihn prophetisch benutzt hat, ja, Aussagen über die Zukunft durch ihn getroffen hat. Und da wollen wir einsteigen. Die Situation ist folgende: Er ist an diesem Hof und der mächtigste König der damaligen Zeit, der hat einen Albtraum. Also einen richtig bitteren Albtraum. So einer, wo du schweißgebadet nachts aufwachst und weißt, jetzt ist alles anders. Er hat richtig, ja, eine miese Nacht gehabt, und also holt er, weil er ist ja der König, er holt alle seine Berater. Ja, und damals war das nicht so hart getrennt, politisch, wissenschaftlich, religiöse Berater, das war alles so ein bisschen vermischt, mit ganz viel Astronomie dabei und sonst was. Und er holt all die, die sagen, wir können, ja, wir haben Kontakt zu den Göttern und wir wissen von den alten Schriften. Er holt sie zusammen, um die Deutung seines Traumes zu erfahren. Und da gibt es einen kleinen Twist. Er sagt ihnen, wisst ihr was, ihr Schlauen, ihr, die ja die Götter kennt und sonst was behauptet, ich will nicht nur die Deutung von meinem Traum, ich will, dass ihr mir meinen Traum erzählt. Ja, kennt ihr so Chefs, die Menschen Unmögliches von dir erwarten? Ja, richtig dumm. Und so fühlen die sich auch. Und es gibt richtig Protest, die sagen, das geht nicht, erzähl uns den Traum und dann gehen wir in die Deutung und Symboliken und was wir nicht alles können. Aber wir können dir nicht deinen Traum erzählen. Und Nebukadnezar, er riecht die Lunte und hat so das Gefühl, ihr seid alle Scharlachtane. So, ihr seid alle dermaßen daneben, ihr behauptet alle was, aber ihr habt nichts drauf. So, und er ist richtig stinkig, und wenn du König bist und stinkig bist, dann ist es gefährlich. Und so ergeht der Befehl, alle umzubringen. Alle Weisen, alle Berater, die ganze Riege soll hingerichtet werden. Menschenrechtsverstoß, vielleicht, würden wir heute sagen. Vielleicht würden wir demonstrieren gehen, eine Petition starten. Als König damals konntest du das. Und so kommt auch dieser Befehl zu Daniel, der ja da in dieser Lehre mit dabei ist. Und er rennt zum König und sagt, König, ich diene dem höchsten Gott, dem Schöpfergott, dem Gott Israels. Und ich glaube, dass er mir deinen Traum erzählen kann und auch eine Deutung schenken. Gib uns Zeit, um ihn zu fragen. Und der König in einem klaren Moment sagt, ist okay. Daniel geht zurück mit seinen Freunden. Sie gehen auf die Knie, sie beten, sie flehen Gott an. Schenk uns diesen Traum und die Deutung dazu. Und tatsächlich gibt Gott ihnen das. In einer nächtlichen Vision sehen sie alles mit Erklärung. Sie brechen aus den Lobpreis, sind Gott mega dankbar, gehen zurück zum König, und dann sagt er ihm ins Gesicht, hey, ich habe die Deutung, ich habe den Traum, ich habe die Deutung, der Schöpfergott, der von dem alles kommt, auch was du hast, war bereit, mit dir zu reden. Und da wollen wir einsteigen, und heute wird es ein bisschen Vorarbeit, ja, normalerweise versuche ich immer schnell bei der Praxis und der Anwendung zu sein, heute müssen wir ein bisschen arbeiten, und dann ist die Anwendung aber, glaube ich, richtig gut auch für uns heute. So, wenn du deine Bibel dabei hast, sonst kann ich dir ja alles erzählen. Daniel Buch, Kapitel 2, Abvers 31. Und ich habe es natürlich auch auf Folie. Seid ihr bereit? Ja, so 2, 3, okay. Okay, gut. So, wunderbar. Du König, sagt Daniel jetzt zu Nebukadnezar, saß auf einmal eine gewaltige Statue vor dir. Es war eine furchterregende Erscheinung. Denn sie war riesig groß und ihr Glanz blendete. Der Kopf der Statue bestand aus gediegenem Gold. Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze. Die Schenkel aus Eisen und ihre Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Und während du sie noch anschautest, brach auf einmal ohne Zutun einer Menschenhand ein Stein los. Er traf die Füße der Statue, die aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden Eisen und Ton, Bronze, Silber und Gold miteinander zu Staub zermalmt. Und auf einmal waren sie wie die Spreu auf dem Dreschplatz im Sommer. Der Wind trug sie fort und es war keine Spur mehr davon übrig. Aber der Stein, der die Statue zerschlagen hatte, wuchs zu einem riesigen Berg, der die ganze Erde ausfüllte. Soweit mal zum Traum. Ich glaube, wir kriegen das rational irgendwie verarbeitet, was dieses Bild ist, oder? Da gibt es die Statue mit den verschiedenen Bestandteilen. Oben Gold, dann Silber, dann Bronze, Eisen, unten ein Mix. Soweit, so gut? Dann wird es ein bisschen komisch. So, wir wissen, wir träumen manchmal komische Sachen. Er hat was Komisches geträumt. Dieser Stein, er bricht irgendwie los und dann zersplittert, als er die Statue trifft, das ganze Ding und nichts mehr bleibt übrig, auch da können wir vielleicht noch mit und dann wächst dieser Stein zu einem Berg, der die ganze Welt umfüllt. Da wird es ein bisschen spooky, wir kommen nachher drauf, was damit gemeint ist. Und dann geht Daniel in den zweiten Teil, ab Vers 36. Das war der Traum. Und nun wollen wir, ja, Daniel und seine Freunde, dem König sagen, was er bedeutet. Du, König, bist der König der Könige. Der Gott des Himmels hat dir Herrschaft, Macht, Stärke und Ehre geschenkt und überall, wo Menschen wohnen, hat er dir auch die Landtiere und die Vögel in die Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle eingesetzt. Du bist der Kopf aus Gold. Auf dein Reich wird ein anderes folgen, das geringer sein wird als deins. Dann folgt ein drittes Reich, das aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und das vierte Reich wird hart wie Eisen sein. Eisen zerschlägt und zermalmt ja alles und es wird wie Eisen alles zerschmettern, was sich ihm in den Weg stellt. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehend gesehen hast, bedeutet, dein Reich wird geteilt, das Reich wird geteilt sein, aber es wird etwas von der Härte des Eisens in sich haben. Darum hast du das Eisen mit Ton für mich gesehen. Und dass die Zehen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, das Reich wird zum Teil stark und zum Teil zerbrechlich sein. Das Nebeneinander von Eisen und Ton bedeutet, sie werden versuchen, sich durch Heiraten miteinander zu verbinden. Aber ihre Verbindung wird keinen Bestand haben, so wie sich das Eisen eben nicht mit Ton verbinden lässt. In der Zeit dieser Königreiche wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das niemals untergehen wird. Und dieses Reich wird nie einem anderen Volk überlassen werden. Im Gegenteil, es wird alle diese Königreiche zermalmen und zum Verschwinden bringen, selbst aber ewig bestehen. Wir haben es fast geschafft. Das hast du in dem Stein gesehen, der ohne menschliches Zutun losbrach und Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Der große Gott hat den König wissen lassen, was nach dieser Zeit geschehen ist. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Ich möchte kurz beten. Vater, du hast diesen Traum und die Deutung vor 2500 Jahren in diese Welt gebracht, durch Daniel und Nebukadnezar. Und wir stehen heute hier und wir gucken ihn an und wir glauben, dass du auch heute zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du das tust, dass du uns ermutigst durch diese Botschaft, dass du uns Klarheit schenkst und dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Amen. Verrückt, Nebukadnezar bekommt also einen Blick in die Zukunft, über die Reiche mit ihm und die danach kommen. Und Daniel, die Deutung dafür. Und diese Deutung, wie sie sich dann in der Geschichte zeigt, die erhitzt durchaus die Gemüter. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie tief du in theologische Themen und Kreise bisher eingestiegen bist. Manchmal fetzen wir liebenden Theologen uns dann doch auch böse. Und das ist so einer der Punkte, an dem es manchmal hart hergibt. Es gibt eine Auslegung, die die meisten bibeltreuen Theologen für gesetzt sehen. Ja, mit guten Gründen. Und an der wollen wir uns ein bisschen reiben. Es gibt natürlich die liberale Theologie, die nicht glaubt per se, dass es Prophetie gibt, dass jemand voraussagen kann, göttlich inspiriert oder nicht, was in der Zukunft geschieht. Und die kommen natürlich zu ganz anderen Schlüssen, weil was nicht sein kann, darf auch nicht sein. Okay? Einfach, dass ihr das ein bisschen so einordnen könnt, wenn ihr auch andere Meinungen hört. Tatsächlich ist es in Deutschland die Theologie so weit, dass fast alle führenden Theologen die liberale Variante vertreten. Die heißt dann, Daniel wurde erst Jahrhunderte später geschrieben, das im Ausland aber völlig anders aussieht. So, da haben wir mal wieder eine kleine Extra-Stimmung. Womit ich dir Mut machen will, der bibeltreuen Auslegung zu folgen, ist, dass Jesus selber sich auf Daniel bezieht. In Matthäus 24, 15 zitiert er aus dem Danielbuch. So, und ich habe für mich irgendwann einen Deal gemacht. Ich habe geguckt, ob das Neue Testament zuverlässig ist, diese Augenzeugenberichte. Ich bin dazu gekommen, dass es unglaublich viel Beweislast dafür gibt, dass das authentisch ist, und habe beschlossen, wenn das ist, was Jesus gesagt hat, dann ist alles, was er sagt, einfach gesetzt. Das macht es mir an manchen Stellen ein bisschen einfach, vielleicht, aber ich finde, man läuft gut damit, und über die Jahrhunderte sind viele Christen gut damit gefahren. Das, was Jesus sagt, das ist Gesetz. Und wenn er sich auf Daniel bezieht, dann ist es ein authentisches Buch. So viel mal zu einem kleinen Ausflug in diese Richtung. Wir arbeiten uns an der bibeltreuen Position jetzt mal ein bisschen ab. Die verschiedenen Bilder, ich glaube, es ist einfach und es ist auch klar geworden. Wir haben den Kopf aus Gold, und da ist ja ganz klar gesagt, hey, Nebukadnezar, das bist du, dein Reich, die Babylonier, das bist du. Ihr seid der Kopf aus Gold. Und tatsächlich war, wenn wir alles, was wir bisher über die Babylonier wissen, das war ein Riesenreich. Die hatten unglaublich viel Macht und Weisheit und Dinge organisiert, und kein Reich davor und danach war nochmal so groß wie das, oder so glanzvoll wie das Babylonische. Dann kommen die Brust und die Arme aus Silber. Ja, und wir hatten schon ein paar Hinweise, da wird ein Reich kommen, das geteilt sein wird. Und die meisten Ausleger identifizieren das mit dem Reich der Meder und Perser. Und wenn du ein bisschen Geschichtskenntnis noch hast, das waren zwei Nationen, die haben sich zusammengetan. Das war nicht mehr so groß und so schön und so gut wie Babylon. Aber sie haben es zusammen geschafft, da im Mittleren Osten richtig was zu rocken. Ja? Dann geht's weiter. Bauch und Lenden aus Bronze. Das ist spannend. Man identifiziert das mit den Griechen. Ja, Alexander der Große. Bronze, ein Metall, das aus dem Westen kam, das über Händler in den Orient kam, die Kupfer, Zinn und Blei mitgebracht haben, damit man Bronze herstellen kann. Und wenn du Alexanders Geschichte kennst, er hat innerhalb von kürzester Zeit unglaublich viel Reichweite entwickelt. Ja? So, der hat das griechische Machtzentrum und das persische Machtzentrum vereint und hat riesige militärische Erfolge gefeiert. Und danach ist es zerbrochen. Ja, die vier Nachfolgereiche. Vielleicht erinnerst du dich an den Geschichtsunterricht. Das ist die Auslegung. Hey, eins hat sich erfüllt, zwei hat sich erfüllt, drei hat sich erfüllt. Und das vierte Reich, ich weiß nicht, irgendwie haben wir ja eine Obsession mit Römern. Der neue Asterix ist raus, ich kriege ihn zum Geburtstag, ich freue mich schon. Ja, wieder ein paar Römer kloppen. So, wir kennen das, das ist sehr präsent. Diese Legionäre mit dem vielen Eisen überall, ja, Schilde, Helme, Rüstung. Und sie waren unerbittlich. Ja, ganz Gallien war erobert, bis auf ein kleines Dorf. Ja, und oben die Pikten haben ihn ein bisschen Stress gemacht. Ich glaube, ein paar Teutonen, Germanen, irgendwas da im Wald, so gut ist noch eine Geschichtskenntnis dann wieder nicht. Ja, aber sie sind weit gekommen, sie haben Nordafrika erobert, sie haben den Orient erobert. Die waren richtig, richtig groß dabei. Sie waren wie Eisen, alles zerschmettert. Und dann geht der Text, oder dann geht die Auslegung zum Text ein bisschen auseinander. Die Nachfolge von Rom. Diese Füße aus Eisen, teils aus Ton. Da geht es jetzt auseinander. Die eine Meinung sagt, es symbolisiert einfach das Ende des Römischen Reiches. Ja? Und die haben sich nicht halten können, wissen wir, wir leben nicht mehr im Römischen Reich. So, und es ist symbolisch für alles, was danach kommt. Kein Reich war je wieder so groß wie das Römische. Ja, nichts hat so viel irgendwie erreicht. Wir haben die Großmächte gerade auf unserem Kontinent, die zwischen Franzosen und Deutschen und Preußen und ja, Österreicher immer wieder wechselseitig die Geschichte bestimmt haben. Und vielleicht ist es das. Die andere Meinung sagt, dass wir in einer Zwischenzeit leben zwischen Römischem Reich, und es wird einmal der Tag kommen, an dem es diese neuen Reiche gibt, die dann vom Stein getroffen werden. So, das sind die zwei Auslegungsrichtungen. Und am Ende ist es, glaube ich, nicht so wichtig, was konkret jetzt ist. Was wir festhalten können und was dich ermutigen darf heute ist, Weltreiche kommen und gehen, aber Gott sieht alles voraus. Hey, egal was in unserer Welt passiert, egal welche Partei in unserem Land an der Macht ist, egal welche Partei mit welchem Präsidenten über den Teich an der Macht ist, egal was die Franzosen, die Polen, ja, die Österreicher um uns herum machen, egal was auf unserem Kontinent passiert, Gott sieht es voraus. Und was wir auch festhalten dürfen an dieser Stelle ist, egal was der Mensch baut, alles Irdische hat ein Ablaufdatum, oder? Bei manchen sind wir froh, dass die deutsche Geschichte nicht siegreich ausgegangen ist vor 70 Jahren. Dann sind wir froh, dass wir nicht unter römischer Herrschaft leben. Aber alles, das hat irgendwann ein Ende. Das gilt für die ganz großen Sachen, aber es gilt auch für dich und mich. Das ist immer wieder zu bedenken. Ich habe vor ein paar Wochen über den Tod gepredigt. Das ist die gleiche Denkschiene. Hey, das, was wir bauen, unser Häusle, unsere Karriere, unsere Gesundheit, unsere Erfolge, alles hat ein Verfallsdatum. Irgendwann wird es vorbei sein. So sind selbst die größten Herrscher und die größten Reiche Gottes Blick und Führung untergeordnet. Und ich glaube, egal auch, was uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte erwartet in unserem Land, egal wie sich die Dinge entwickeln, wir dürfen wissen, Gott weiß, Gott sieht, Gott ist in Kontrolle, es überrascht ihn nicht. Und dann kommen wir zum vielleicht spannenderen Teil dieser Deutung. Der Stein, ihr erinnert euch, ein Stein bricht ohne Zutun los, zerschmettert die Füße, alles zerfällt und wird zermalmt. Der Wind trägt es davon und dieser Berg wächst und wächst. Und die Deutung ist, dass Gott ein Reich aufrichtet, ein finales Reich, das alles andere ein für alle Mal schluckt und selber allen Platz aufnimmt. Und die große Frage ist, wer oder was ist dieser Stein? Das gibt Daniel uns nicht mit. Er identifiziert es noch weniger wie vielleicht die anderen Dinge. Aber wenn du aufmerksamer Bibelleser bist, dann weißt du vielleicht, dass das Bild vom Stein nicht so ungewöhnlich ist. Dass Gott es über seine Propheten und die Autoren, die er benutzt hat, um seine Bibliothek zusammenzustellen, immer wieder einbringt. In Jesaja zum Beispiel lesen wir, dass Gott selber als Stein des Anstoßes und Fels des Ärgernisses für Israel bezeichnet wird. Gott identifiziert sich selber mit diesem Stein. 20 Kapitel später in Jesaja 28, 16 heißt es, Gott legt einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, auf den der Gläubige sich stellen kann und den Todesfluten, so heißt es da, einen Schutz bietet. Er sagt, hey, ich Gott, ich werde so einen Stein legen, auf dem Menschen ihr Leben bauen können und es wird, selbst wenn der Tod gegen sie anbrandet, wird es halten. Und vielleicht die bekannteste Stelle aus Psalm 118, 22, er redet davon, dass der Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden ist. Und als neutestamentlich denkender Christ klickt es vielleicht schon ein bisschen bei dir, dass da noch was kommt. Und so haben wir diese Stellen, jetzt hier die Stelle, dass dieser Stein alle Gegner zermalmen wird. Und das Judentum hat diesen Stein schon immer auf den Messias gedeutet. Und hat gesagt, eines Tages wird Gott den Messias schicken, einen Retter, der uns befreit. Deswegen war, als Jesus dann da war, war er immer im Raum gestanden. Ist er der, der jetzt die Römer rausschmeißt? Macht er das? Zerschmettert er das Reich? Oder wie läuft es? Und deswegen waren seine Jünger, Judas allen voran, so enttäuscht, als Jesus so einen ganz anderen Weg geht. Und dann geht es weiter. Jesus predigt und er bestätigt sowohl seine Rolle als Messias in Johannes 4, als auch, dass er der Eckstein ist, dass er der Stein Gottes ist, der da kommt, in Matthäus 21. Und dass er ohne Menschenhand, ohne Zutun einer Menschenhand kommt, Hinweis auf seine Geburt. Bald feiern wir Weihnachten. Ja, wir glauben an die Jungfrauengeburt. Das bekennen wir als neutestamentliche Kirche. Wir glauben, dass Jesus von Gott gezeugt wurde, auf diese Welt kam. Dieser Stein ist also Jesus. Ein halbes Millennium später, wie diese Prophetie, kommt er. Und dann wird es ein bisschen kniffliger. Was passiert denn, als Jesus auf dieser Welt ist? Zerstört er die Römer? Wir hatten es gerade schon ein bisschen. Nein. Wenn du in Geschichte aufgepasst hast, weißt du, sie waren in der Blütezeit des Römischen Reiches. Pax Romana, es war relativ friedlich. Ja, die ersten Apostel, sie konnten dann überall hin, relativ entspannt und von Jesus erzählen. Dieses Eisenreich ist noch nicht aufgespalten. Du weißt, irgendwann kommt vielleicht diese Spaltung Ostrom, Westrom. Er beendet dieses Reich nicht wie ein zermalmender Stein. Er lebt 30 Jahre da, 33, drei davon öffentlich lehrend. Er stirbt, er kehrt vom Tod zurück. 40 Tage später verlässt er diesen Planeten, geht zurück zu seinem Vater im Himmel und verspricht, eines Tages werde ich wiederkommen. Und in der Offenbarung lesen wir ein bisschen was davon, dass mehr nach einem Stein klingt, der mit Zerstörungskraft und Gericht kommt. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal gekommen ist, beendet er das Reich nicht. 476 nach Christus, ich habe es mir aufgeschrieben, endet der westliche Teil. Wir wissen, mit der Völkerwanderung und so, Chaos in Europa, die Römer gehen unter. 1453 das östliche Römische Reich. Und gleichzeitig, in dieser Zeit, legt die christliche Kirche einen Siegeszug hin, der ungeahnt war. Von 11 verängstigten Schülern, die an Pfingsten den Heiligen Geist kriegen und dann loslaufen, bis heute, und wir haben es bald geschafft, alle Nationen zu erreichen, mit der guten Nachricht von Jesus. Also irgendwie haben wir Anzeichen davon, dass da ein Berg ist, der wächst. Dieses Bild könnte auf die christliche Kirche gemünzt werden. Und sagen, hey, seit Jesu Tod im Jahr 33 nach Christus wächst diese Bewegung unglaublich. Wir sind mega gut drin, uns gegenseitig die Köpfe einzuhauen und jeder macht seine eigene Kirche und sein eigenes Krüppchen. Aber wir bekennen alle, dass Jesus Christus Herr ist und es wächst. Und es fehlen nicht mehr viele Nationen, bis alle erreicht sind. Und trotzdem wurden die Römer nicht vernichtet. Und so leben wir vielleicht in so einer Zwischenzeit, die Daniel uns jetzt nicht mit Präzision vorausgesagt hat. Wir sagen können, naja, wir sind genau da. Jetzt ist, ja, wenn wir die 10 zählen, dann sind es 10, wir sind jetzt bei dem 8. oder 9. oder wie auch immer, ja, und jetzt wird es kommen. Und dann, manche Christen sind ja schnell dabei, ja, und Trump ist dann das und ja, Merkel war das und hier ist das und die Bewegung, das ist eindeutig. So eindeutig ist es nicht. Wenn wir das nehmen, wenn wir auch die Offenbarungsstellen mit dazu nehmen, dann sieht es eher danach aus, als ob es am Ende mit einem plötzlichen katastrophalen Gericht endet. Einer letzten, finalen Schlacht der gottfeindlichen Mächte gegen Gott selber. Wenn Jesus wiederkommt als König und es danach ungefähr sofort dieses ewige Königreich Gottes auch anfängt. Und so können wir es vielleicht nicht ganz beantworten, wo stecken wir jetzt? Wir können keine Zeitleiste aufmachen und sagen, wir sind genau da. Aber ich glaube, wir können wahrnehmen, vieles davon ist passiert. Wir leben in diesen letzten Tagen, die sich unendlich lange herziehen. Schon die ersten Jünger von Jesus dachten, Jesus kommt noch zu ihren Lebzeiten wieder. Ist er nicht. Und dann dachte es eine Generation nach der nächsten, nach der nächsten. Fragt mal die Älteren, was nicht alles vor Millennium, ja, an Prepper-Bewegungen im christlichen Raum war. Und zum Millennium kommt Christus wieder und dann ist endlich alles vorbei. Ja, wir haben 2025. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wart auch falsche Propheten. So, und wir warten weiter, dass Jesus kommt. Und wir wissen es nicht, wir können es auch nicht berechnen, aber wir wissen, am Ende gibt es ein Finale. Und ich glaube, das ist das Wichtige und das, was uns Hoffnung machen kann. Hey, ganz egal, was passiert. Egal, welche Weltmacht uns vielleicht noch überrennt, egal, welche Kriege uns noch blühen, egal, welche antichristlichen, göttlichen Mächte sich noch ausbreiten werden auf dieser Welt. Am Ende aller Reiche kommt Gottes Reich. Kommt das Reich des Friedens, das Königreich der Himmel. Kommt Jesus wieder und er wird richten über die Gerechten und die Ungerechten. Und sein Reich wird alles ablösen. Sein Reich wird allem ein Ende setzen an menschlichen Ambitionen, aller Grausamkeit, allem Leid, allem Versuch mit Gewalt, Diplomatie oder Täuschung irgendwelche Reiche zu schaffen. Und vermutlich wird es in einem großen Knall passieren. Und wir leben in dieser Zwischenzeit. Wir dürfen Hoffnung schöpfen, dass unser Gott weiß, dass unser Gott vorausgesehen hat. Dass unser Gott mit freiem Willen Dinge zulässt, von denen wir manchmal nicht verstehen, warum er das tut. Dass unser Gott manchmal Zeiträume benutzt, die wir nicht verstehen, die uns auch nicht schmecken, die wir gerne anders hätten. Persönlich, aber auch im Großen. Aber wir dürfen wissen, Gott kommt zum Ziel. Gott hat einen Plan für alle Zeiten. Und es endet nicht damit, ja, dass wir uns nuklear gegenseitig auslöschen. Es endet nicht damit, dass die Sonne irgendwann aufhört zu verbrennen. Es endet nicht mit, ja, irgendwelchen grünen Ideologien, dass der Mensch abgeschafft wird, damit die Natur endlich sich wieder erholen kann. Sondern es endet damit, dass Gott die Ordnung wiederherstellt, die er eigentlich mal gedacht hatte. Und einer von Jesu Nachfolgern, Johannes, sein engster Vertrauter, der einzige, der für die Botschaft von Jesus nicht hingerichtet wurde, dafür aber in Verbannung auf die Insel Patmos musste, er bekommt am Ende das, was wir heute kennen, unter Offenbarung. Und da bekommen wir sozusagen die Bestätigung von hinten nochmal zugesprochen. Offenbarung 11, Vers 15. Da heißt es, nun blies der siebte Engel seine Posaune und daraufhin erklang im Himmel ein mächtiger, vielstimmiger Jubelgesang. Jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus. Ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Freunde, das ist die Hoffnung und das ist die Endzeitperspektive, die ich euch mitgeben will. Dass wir uns nicht verlieren darin, alles irgendwie zu bestimmen und versuchen, Gott zu manipulieren, irgendwelche Zeitstränge zu machen, sondern dass wir wissen, ganz am Ende heißt es, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Egal, was passiert. Egal, wie mies dein Leben vielleicht manchmal ist. Egal, welche Beziehungen in deinem Leben zerbrechen, egal, welche Karrieren an die Wand gefahren werden, von KI abgelöst, von Maschinen übernommen, egal, was passiert. Ob deine Kinder dich leiden können oder nicht mehr mit dir reden. ob du pleite bist oder nicht weißt, wohin mit deinem Geld oder dein Geld dich nachts wach hält, weil du zu viel hast und Angst drum hast. Egal, was passiert. Egal, welche Politik in unserem Land passiert. Egal, welche Politik auf unserem Kontinent passiert. Am Ende steht, dass Christus der Sieger ist. Was machen wir daraus? Ich wünsche mir, dass du zwei Dinge heute mitnimmst. Das erste, den Zuspruch über dir, deinem Leben, unserem Leben in diesen Zeiten. Gott hat einen Plan für alle Zeiten. Dass du Hoffnung hast. Dass du da, wo dein Umfeld vielleicht, ja, wir sind so schnell, vor allem wir Deutschen, alles ist dunkel, alles ist mies und es wird nur noch schlimmer und wie kann man nur? Und ja, dann bilden sich Lager und beide beschimpfen den anderen und sonst was und am Familientisch wird nur noch heiß diskutiert. Ich glaube, dass ich dich von Gott her einladen kann, ihm zu vertrauen. Hey, er hat einen Plan und dieser Plan wird gut enden. Und das Zweite ist die Einladung. Wirklich die Einladung zu nehmen und zu sagen, auch wenn ich die Antwort nicht habe, weder für meine Probleme, für meine Situation, noch für die Antworten, die unser Land dringend braucht. Ich vertraue Jesus. Ich vertraue, dass er mich Schritt für Schritt führt. Ich vertraue, dass er Hoffnung hat, dass er einen Plan hat, dass wenn ich ja morgen meinen Job verliere, die Scheidung kommt, meine Kinder im Unfall sterben, sonst irgendwas, dass er nicht überrascht ist und sagt, was machen wir denn jetzt? Sondern dass er einen Plan hat. Und dass er es gut meint mit dir. Dass er, warum auch immer, nicht alles zu unseren Gunsten immer biegt, aber dass er mit uns ist. Gott hat einen Plan. Und am Ende dieses Planes steht, dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Und so lasst uns vielleicht gerade in diesen Zeiten als Nachfolger von Jesus, und wenn du noch keiner bist, du bist herzlich eingeladen, an dieser Hoffnung teilzuhaben, an diesem Sieg teilzuhaben, dann lasst uns eine Gruppe von Menschen sein, die nicht leugnet, dass wir Probleme haben, die nicht leugnet, dass in unserem Leben auch nicht alles glatt läuft, aber die eine Hoffnung hat und die das verkündet und sagt, wisst ihr was, egal was passiert, am Ende steht mein König als Sieger da. Du bist eingeladen, schon jetzt auf diesen Eckstein zu stehen, diesem König nachzufolgen. Ich möchte enden mit dem Vers des Tages heute, vielleicht hast du ihn schon gelesen. Da heißt es, sei stark und fasst neuen Mut, ihr alle, die auf das Eingreifen des Herrn wartet. Das ist die Einladung. Ich lade dich ein, aufzustehen und ich möchte einfach noch beten zum Abschluss. Und vielleicht hast du eine innere Reaktion, wo du sagst, okay Gott, ich möchte neue Hoffnung schöpfen oder ich möchte glauben, dass du zum Ziel kommst. Dann ist das deine Möglichkeit, einfach ihm jetzt auch eine Antwort zu geben. Jesus, so vieles scheint von der Prophetie schon in Erfüllung gegangen zu sein. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen unklar, wo wir stecken. Und wir hätten so gern den Reiseführer, wo drin steht, jetzt passiert das und dann gehen wir dahin, dann essen wir Mittagessen und dann passiert das. Aber du hast uns Jesus geschickt als den Reiseführer, der uns einlädt, ihm zu vertrauen, dass er weiß, was kommt. Und ich möchte dich bitten, dass in Zeiten, wo Chaos und Ungewissheit vielleicht auch in unserem Land, in unseren Herzen wieder zunimmt und wir schnell dabei sind, den Fokus auf das Negative zu legen, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, dass du ein Gott bist, der einen Plan hat für alle Zeiten. Für mich persönlich, für meine Familie, für uns als Kirche, für unseren Landkreis, für unsere Nation, für diese Welt. Und dass am Ende von diesem Plan dein Sieg steht. Egal wie hart der Weg dahin wird. Du wirst eines Tages regieren und alle Schöpfung wird dir zurufen, dass du der König aller Könige bist. Und wir als deine Kirche mit all unseren Freunden und Gästen, und all denen, die vielleicht noch irgendwo auf dem Weg sind oder noch am Gucken sind, ob sie dir überhaupt vertrauen wollen. Wir wollen die Ersten sein, die das bekennen. Du bist der König, du bist der Herr, mein Leben liegt in deiner Hand und du wirst ein gutes Ende mit mir finden. Amen.